Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Folge 14. In dieser Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über die Bedeutung des Verfahrensrechts für das Entstehen staatlicher Strukturen. Heinz Bartha, Professor für Zivilrecht an der Universität Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein vierbändiges Werk. Der zweite Band ist vor kurzem im Harrassowitz Verlag erschienen.
Vor kurzem fand an der Universität Innsbruck eine Tagung zum Thema lebendige Rechtsgeschichte statt. Der genaue Titel der Veranstaltung lautete Prozessrecht und Eid, Recht und Rechtsfindung in antiken Kulturen. Bisher haben wir uns ja vor allem über materielles Recht, also inhaltlich gestaltetes Privat- und öffentliches Recht unterhalten. Heute geht es unter anderem um Verfahrensrecht. Wie haben die Griechen damals Rechtsdurchsetzung organisiert?
Es war bereits die sechste Tagung, die dieses Jahr stattgefunden hat in Innsbruck. Wir haben uns dieses Mal genauso wie alle bisherigen Male zum Ziel gesetzt, über das römische Recht hinaus auch das griechische und orientalische Rechte zu beleuchten und zu behandeln. Das Verfahrensrecht ist ja ein Rechtsgebiet, das wider den ersten Anschein sehr interessant und auch praktisch bedeutsam ist. Denn was würde einem das materielle Recht, also das inhaltlich gestaltete Recht wie Kauf, Tausch, Darlehen, Schenkung oder Eigentum nützen, wenn es verletzt wird, wenn man nicht ein Verfahrensrecht hätte, das diese Ansprüche durchsetzen kann, und zwar effektiv, wirkungsvoll durchsetzen kann.
Warum ist das Verfahrensrecht gerade in der Frühzeit so wichtig?
Das wird häufig falsch oder gar nicht gesehen. Der Zusammenhang ist folgender. Das Verfahrensrecht entsteht deswegen so früh, weil die Staatsentstehung notwendigerweise darauf angewiesen ist, dass Menschen darauf verzichten, ihre rechtlichen Ansprüche selber in Eigenmacht und Selbsthilfe durchzusetzen, sondern diese Rechtsdurchsetzung dem Staat, der Gemeinschaft, in der sie leben, überlassen. Solange jeder nur das selber tut, was er meint, dass er an Recht hat, kann kein Staat entstehen. Da entsteht natürlich ein völliges Durcheinander und die Gefahr der frühen Rechtsdurchsetzung hat ja darin bestanden, dass, wenn beispielsweise auch unbeabsichtigt jemand getötet wurde, waren dann die Familienangehörigen des Getöteten unter Umständen zur Blutrache berechtigt. Das hat sehr leicht über die betroffenen beiden Familien oder Großfamilien hinaus zu einem Flächenbrand geführt. Und Athen hat so einen Flächenbrand nachweislich am Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus erlebt. Wahrscheinlich war die Gesetzgebung Drakons, über die wir ja schon gesprochen haben, eine Reaktion auf ein solches Erlebnis. Der rechtliche Schritt ist der, dass der Staat zusagt seinerseits, dass er Rechtsansprüche unterstützt und durch seine Behörden behandelt und bis zur Exekution führen will. Aber im Austausch damit müssen die einzelnen Gemeinschaftsmitglieder versprechen, Selbsthilfe und Eigenmacht nicht mehr zu üben, sondern immer dann, wenn sie meinen, dass sie einen Rechtsanspruch haben, den vor die gerichtlichen Behörden oder welche Behörden auch immer errichtet waren, vorzutragen. Sehr schön formuliert hat das ABGB, also das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch Österreichs aus den Jahren 1811, 1812. Das ABGB wird ja jetzt 200 Jahre alt, ist also eines der würdigen großen alten Gesetzbücher neben dem französischen Code Civil und dem preußischen Landrecht. Dieser Paragraph 19 ABGB sagt: Jedem, der sich in seinem Rechte gekränkt zu sein erachtet, steht es frei, seine Beschwerde vor der durch die Gesetze bestimmten Behörde anzubringen. Wer sich aber mit Hintanhaltung derselben eigenmächtiger Hilfe bedient, ist dafür verantwortlich. Also dieser Zusammenhang von Staatsentstehung und Entstehung von Verfahrensrecht, verstanden als Prozessrecht, also als Rechtsdurchsetzungsrecht, ist etwas ganz Wesentliches für frühe Gemeinschaften. Und das kannten die Griechen ebenso wie bereits orientalische Kulturen. Mag das den vorderen Orient, den alten Orient oder Ägypten betroffen haben.
Solche Schritte gehen, wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Das sind langsame Prozesse. Wann hat das begonnen und wie haben diese Schritte auch ausgeschaut?
Was den Beginn anlangt, muss man natürlich also die Aussagen auf die jeweiligen spezifischen Kulturen beziehen. Natürlich waren die orientalischen Kulturen wesentlich älter als etwa die genuin europäischen Kulturen. Aber die älteste europäische Kultur ist die griechische Kultur und da kann man die Entstehung eines Staates, der den Namen verdient, recht gut ans Ende des 7. vorchristlichen Jahrhunderts verlegen. Ich meine den Beginn, den namhaften Beginn dieser Entwicklung. Und ich habe schon erwähnt, dass Drakon der Gesetzgeber war, der den ersten Schritt in diese Richtung gesetzt hat. Blutrache durfte auch bei Tötungsdelikten nicht mehr in Selbsthilfe gesetzt werden, sondern es war an die Zustimmung eines Gremiums, eines Kollegiums gebunden. Das war der erste entscheidende Schritt, um Selbsthilfe zurückzudrängen. Und mit diesem Beginn können sich dann staatliche Instanzen bilden, die mehr oder weniger die Aufgabe, die früher die Familien in Selbsthilfe erledigt haben, übernommen haben.
Welches waren die wichtigsten Instrumente dieser Rechtsdurchsetzung?
Der Prozess ersetzt Eigenmacht. Da muss relativ viel und sehr genau geregelt sein. Woran es hier zu erinnern gilt, ist, dass der Prozess rechtlich etwas ist, das religiös die Liturgie ist. Das ist ein ritualisierter Handlungsablauf und im Prozess ist jeder einzelne Schritt bestimmt und üblicherweise in einen ganz förmlichen Rahmen gegossen. Und der Prozess zeigt auch noch sehr gut, dass in der Frühzeit Recht und Religion keineswegs völlig getrennte Bereiche waren, sondern man muss sich ja vorstellen, dass die frühe und einfache Rechtsfindung und Rechtsdurchsetzung noch nicht über die modernen Mittel verfügte. Man war daher bestrebt, auch den Eid, die Religion zur Wahrheitsfindung, zur Rechtsfindung einzubeziehen. Das bedeutet aber am Beginn nichts anderes, dass ein Gemeinwesen die Rechts- und Wahrheitsfindung bis zu einem gewissen Grad an höhere Instanzen, an göttliche Instanzen überträgt, bei denen geschworen wird. Und das Interessante an der Frühzeit ist, dass da ganz fürchterliche Selbstverfluchungen in diesem Eid drinnen gesteckt haben für den Fall, dass man den Eid bricht, dass man falsch schwört oder dass man das nicht hält, was man bei einem sogenannten promissorischen Eid, bei einem versprechenden Eid versprochen hat.
In der Frühzeit gab es ja noch kaum demokratische Instanzen. Wer war damals Träger oder wer waren die Träger des Verfahrensrechts?
Die frühen Träger des Rechts und des Verfahrensrechts waren freilich unterschiedlich in den einzelnen Kulturen, einzelne Herrscher, Fürsten, Könige, aber auch gerade in ländlichen, bäuerlichen Gemeinschaften, die Gemeinschaften selber. Aber das Interessante ist, dass bei all diesen unterschiedlichen Voraussetzungen dennoch ein Aspekt des Verfahrens als der Wesentliche erkannt wurde. Da gibt es ein berühmtes Buch eines deutschen Soziologen, das aus den 1960er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt. Niklas Luhmann hat ein Buch geschrieben, Legitimation durch Verfahren. Damit wird deutlich, dass der oder diejenigen, die ein Verfahren erstellen, schaffen, damit auch den Anschein erwecken, dass alles nach rechten Dingen zugeht, nach vorbestimmten Verfahrensschritten und das Ergebnis dann ein rechtlich korrektes Ergebnis ist. Und dazu kommt, das steckt auch in dieser Legitimation durch Verfahren drinnen, dass gewissermaßen ein Abglanz dieses geordneten rechtlichen Verfahrens, das auf Gewaltmittel verzichtet und das die Parteien zu Vernunft, zu einer Zivilisierung zwingt geradezu, auch ein Abglanz auf den Herrscher fällt und der damit auch seine Herrschaft, wie immer sie begründet gewesen sein mag, zu legitimieren vermag. Auch insofern ist Legitimation durch Verfahren zu verstehen.
Wobei natürlich längerfristig Form ohne Inhalt nicht funktionieren kann und eine solche Legitimation des Verfahrens ja durchaus auch ein Machtinstrument ist, wenn es, wie gesagt, nicht entsprechend weiterentwickelt und nicht mit den entsprechenden Inhalten ausgestattet wird.
Die Inhalte des Verfahrensrechts sind Verhaltensnormen. Das Verfahren darf keineswegs nur als bloßer zweitrangiger Ableger des materiellen Rechts verstanden werden, sondern Verfahrensrecht verwirklicht einen eigenen Rechtszweck eines geordneten Verfahrens. Man muss vorstellen, früher gab es keine Regeln. Man hat einfach, wenn irgendwas passiert ist, versucht, so im Talionssystem dem Zufügenden möglichst das Gleiche oder vielleicht auch ein bisschen mehr zuzufügen, mit dem Ergebnis, dass alle diese Verfahrensschritte unter Anführungszeichen dann ausgeufert sind und unkontrollierbar geworden sind. Damit wird Verfahren auch kontrollierbar, abschätzbar. Und darin steckt ein ganz wesentlicher Wert für Gemeinschaft, für eine entstehende Gemeinschaft, dass damit Rechtssicherheit erreicht werden kann und Aggression gewissermaßen kanalisiert wird, Ansprüche nicht selbstgefällig durchgesetzt werden können, sondern im Wege einer gleichen Rechtsdurchsetzung für alle. Und da kommt noch was Wesentliches dazu: Das Verfahrensrecht, wenn es wirklich etwas leisten will, muss sich von den politischen Instanzen lösen und eine eigene Autorität erlangen. Es darf nicht mehr oder weniger nur der Rockzipfel gewissermaßen der politischen Herrschaft sein und die politische Herrschaft kann dann eingreifen, wie sie meint, dass es ihr gefällt. Das ist eine Gefahr, die wir noch bis ins 18. Jahrhundert kennen. Etwa der berühmte Friedrich der Große hat noch, weil er gemeint hat, und da hat er vielleicht nicht Unrecht gehabt, dass ungerecht geurteilt wurde, in Verfahren eingegriffen, genauso wie österreichische Kaiser, in laufende Verfahren noch im 18. bis ins 19. Jahrhundert eingegriffen haben. Das ist eine große Gefahr. Das Verfahrensrecht muss eine eigene Autorität gewinnen, unabhängig von politischen Instanzen. Die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit beginnt hier ihre ersten Schritte zu gehen. Insofern ist es auch wichtig zu sehen, dass das Verfahrensrecht viel stärker als das sogenannte materielle Recht die politische Wirklichkeit einer Gemeinschaft widerspiegelt. Das Verfahrensrecht ist der Spiegel der Verfassung des politischen Systems.
Wenn wir jetzt von den Griechen, also von der Frühzeit, kurz einen Bogen zu heute spannen, muss man ja sagen, dass ein Teil auch dieser Verfahrensregeln ja politisch schwerem Geschütz ausgesetzt ist. Das heißt, da wird unterhöhlt, da wird ausgehöhlt. Wie schätzt du das heute ein? Wie sehr trägt auch dieses Verfahrensrecht noch wirklich oder wie unabhängig ist es nach wie vor?
Grundsätzlich, glaube ich, muss man trotz aller Schwächen, die alle menschlichen Institutionen haben, davon ausgehen, dass die Rechtsdurchsetzung unabhängig ist. Natürlich bedeutet das nicht, dass in allen Fällen eine wirklich parteilose, wirklich objektive Rechtsfindung erfolgt. Menschen haben Fehler und auch ein System, eine Organisation ist nur so gut wie die dort tätigen Menschen. Das heißt, es menschele da und dort, aber im Großen und Ganzen weiß Europa, die Bedeutung unabhängiger Rechtsverfahren zu schätzen. Das ist auch sehr wichtig, dass das weiterhin so bleibt. Die Unabhängigkeit der Justiz, wenn die zusammenbricht, das wäre nicht nur eine Bedrohung für einzelne Betroffene, sondern das wäre eine Bedrohung für das gesamte System.
Ein wichtiger Bereich des Verfahrensrechts ist das Beweisrecht. Wie wurden früher Beweise erbracht? Wie ist das abgelaufen?
Das typische Kennzeichen des frühen Beweisrechts ist, dass man schon versucht hat, die Wahrheit zu finden, dass man sich aber nicht immer in der Lage gesehen hat, das selber zu tun. Also das Beweisrecht der Frühzeit ist typischerweise mit der Religion verbunden. Man hat Leute, Menschen, Parteien schwören lassen, dass das wahr ist. Man hat bestimmte formalisierte Zeugenbeweise verwendet, wenn 3 Zeugen oder 5 Zeugen übereinstimmend dasselbe ausgesagt haben. Dann hat das für wahr gegolten. Es galt also nicht die freie richterliche Beweisführung, diese große Entwicklung des 19. Jahrhunderts, die Griechen haben es übrigens auch schon gehabt, sondern ein formalisiertes Beweisverfahren. Und gekämpft wurde beispielsweise darum, noch in der griechischen Klassik zwischen der Philosophie und der Sophistik, ob es genügt, rechtlich sich mit Wahrscheinlichkeit zu begnügen oder ob unbedingt die Wahrheit gesucht werden muss. Die Sophistik war in dieser Frage realistischer als die Philosophie. Platon hat auch für den Prozess gefordert, es müsse eine unbedingte Wahrheitssuche sein. Die Sophisten wollten sich mit der Wahrscheinlichkeit begnügen. Diese sophistische Lösung hat sich als die realistischere durchgesetzt. Man kann also das Zusammenwirken von Recht und Religion im frühen Verfahrens- und Beweisrecht auf die Formel bringen, die Kurt Latte im Wesentlichen formuliert hat. Wo staatliche Rechtsetzung noch schwach ist, werden zur Unterstützung die Götter angerufen. Und, diesen ersten Satz fortsetzend, ein Erstarken der Gemeinschaft und des Staates drängt religiöse Hilfsformen zurück.
Wir haben am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, beziehungsweise hast du erklärt, dass die Grundlagen einer staatlichen Entwicklung darin liegen, dass Einzelne also ihre Rechtsdurchsetzung abgeben. Heute geht es mehr darum, dass staatliche Institutionen rechte Rechtsdurchsetzung abgeben. Also es geht von national zu supranational, zu international, vielleicht sogar zu weltstaatlichen Strukturen. Wie siehst du diese Entwicklung?
Wir haben es hier mit einer Parallele zu tun, die zeigt, dass durchaus frühere Entwicklungen, wenn man sie aufmerksam verfolgt, uns auch heute noch lehrreich und hilfreich sein können. Die Entwicklung früher war die, dass man von den kleinsten Gemeinschaften, der Familie, der Verwandtschaft, die Zuständigkeit zur Befriedung eines Streites auf eine kleine Gemeinschaft, die Nachbarschaft, die Dorfgemeinschaft, in Griechenland später dann die Polis übertragen hat. Heute, nachdem dieser Prozess mehr oder weniger abgeschlossen ist, läuft die Entwicklung, wie du schon erwähnt hast, vom Nationalstaat in Richtung Europa und von Europa in Richtung internationale Gemeinschaft. Ich möchte aber am Schluss doch noch erwähnen, wie wichtig und grundlegend dieser Prozess ist, dass er stattgefunden hat und erfolgreich stattgefunden hat. Denn wir erleben in der Gegenwart immer wieder, dass in bestimmten Nationalstaaten diese Ablösung dieser ursprünglich zuständigen familiären Verwandtschaftsgemeinschaften der Clans nicht geklappt hat. Wir sehen in Süditalien das Wirken der Camorra. Wir sehen mehr oder weniger in Afghanistan oder im Irak, aber auch in anderen Ländern alte Strukturen der Stämme und Verwandtschaften mit dem Staat konkurrieren. Das führt zu Kampf, das führt zu Unfrieden, zu Rechtsunsicherheit und all das zeigt, wie wichtig diese ursprünglichen Vorgänge für uns alle waren.
Noch einmal aber zurück, dass es ja heute wirklich darum geht, das an supranationale, internationale Organisationen, Strukturen abzugeben. Zum Teil erlebt man aber eine Erosion dieses Prozesses, also dass man wieder nationalstaatlich ordentlich ins Horn bläst. Ist das eine gefährliche Entwicklung? Ist diese Entwicklung der Kompetenzabgabe eine notwendige, eine wichtige?
Diesbezüglich kann ich nur auf eine Schrift von Jürgen Habermas verweisen. Der hat also in diesem Jahr einen Essay veröffentlicht zur Verfassung Europas. Ich kann diesen Essay nur sehr empfehlen. Und Habermas zeigt sehr deutlich, es gibt zu dieser Entwicklung keine Alternative. Das sind Überlebensfragen, weil sich gewisse gesellschaftliche Probleme weder national, man denkt an das Umweltrecht, man denkt an wirtschaftliche Probleme, noch supranational, sondern nur international lösen lassen. Natürlich muss man sich mit dem Gedanken abfinden, dass viele Staaten einfach noch nicht die Reife besitzen, diese Entwicklung klar zu sehen und zu sehr egoistische Ziele verfolgen. Aber nichtsdestoweniger sind diese Entwicklungen unumkehrbar. Es braucht diese Lösungskompetenz der größeren Gemeinschaft, um die Probleme überhaupt lösen zu können.
Sie hörten?
Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Heinz Bartha lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Der zweite Band des mehrteiligen Werks Graeca non leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland ist soeben im Harrassowitz Verlag erschienen. In der nächsten Sendung, die auch die letzte dieses zweiten Zyklus ist, spricht Susanne Bartha mit ihrem Vater über den Wert historischer Erfahrungen für heute.
Thank you.